sie nach einem Gott, der absolut gerecht und fair ist. Ich werde es nie vergessen. Ich war in Garmisch-Partenkirchen, besuchte eines Morgens eine Frau in Ammergau um 10 Uhr. Und als ich zu ihr kam, machte sie morgens früh schon die zweite Flasche Bier. Und dann brach das aus ihr heraus. Das ist ungerecht von Gott. Mein Lebensgefährte muss schon so früh aus dem Leben gehen. Und der Nachbar, der lugt, der lebt immer noch. Knaller. Unvergessen. Gott, der absolut gerecht und fair ist. Oftmals hören wir die Argumente. Ich gebe zu, dass ich einige Male gesündigt habe. Mir sind einige Dinge passiert, die waren moralisch nicht einwandfrei, aber nobody is perfect, kennen wir, oder? Nobody is perfect. Oder im Vergleich zu anderen schneide ich ganz gut ab. Ich würde sagen, ich bin mindestens im Mittelfeld. Wir vergleichen uns vielleicht auch gerade in diesen Tagen gern mit Politikern in Berlin und argumentieren, dass wir im Vergleich mit manchen da oben, hier unten doch wie kleine Heilige sind. Was da so möglich ist in diesen Tagen, kaum zu glauben. Oder mit anderen, die es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen. Aber wir verwenden dabei immer einen falschen Maßstab. Wir vergleichen uns mit anderen Menschen. Und da kann es in der Tat sein, dass wir gut abstanden. Aber der Maßstab ist falsch. Gott hat einen Maßstab gesetzt. Und an dem Maßstab müssen wir uns messen. Und dann werden wir ganz schnell zu dem kommen, was im Buch des Jesaja einmal steht. Da heißt es, unsere Gerechtigkeit mit all den guten Taten, die wir ohne Zweifel haben, die ist wie ein beschmutztes Kleid. Voller Blick. Mein erster Punkt, Gott ist gerecht. Gott ist gerecht. Und die Liebe bezeugt den absolut gerechten Gott. Da hat Gott eines Tages die Zerstörung Sodoms angekündigt, wegen ihrer Sünde. Und dann tritt Abraham auf den Plan. Und er erinnert Gott daran, wenn man Gott erinnern muss. Gott kann es sonst machen. Deine Gerechtigkeit kann doch nicht so handeln. Willst du das wirklich tun, Gott, und Unschuldige und Schuldige ohne Unterschied vernichten? Das sei ferne von dir. Sollte der oberste Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Geht doch nicht, Gott. Gott kann nie etwas anderes tun, als das, was er ist. Wie kriegt es in dich jemand? Gott nicht. Die Lieder, die von Propheten erkannten in Gott einen allmächtigen, hocherhöhten und unparteiisch regierenden Herrscher. Dein Thron ist gegründet auf Recht und Gerechtigkeit. Das wäre toll, wenn man das auch von unserem Regierenden heute sagen könnte, oder? Wie von Gott. Dein Thron, da ist alles klar, der ist gegründet auf Recht und Gerechtigkeit. Wir lesen in den Psalmen immer wieder von Menschen, von glaubenden Menschen, die sind erzürnt über der Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und dann reden die mit Gott, dass sie mir manchmal die Sprache verstehen. Hört mal, bei dir liegt die Verkältung. Komm endlich, Herr, zeige dich, greif ein, du Richter der ganzen Welt. Gib den Vermessenen, was sie verdienen. Wie lange dürfen sie noch prahlen, die dich verachten? Gott, das geht doch nicht. Das kannst du nicht durchgehen lassen. Da geht es nicht um persönliche Rachsucht an der Stelle, sondern da geht es um die Sehnsucht nach wirklicher Gerechtigkeit. Die macht ihn so los.
Ja.
Männer wie David und Daniel erkannten angesichts der Gerechtigkeit Gottes ihre eigene Ungerechtigkeit. Herr, du bist gerecht. Wir aber müssen uns heute schämen. Du bist gerecht. wir sehen, dann muss ich meine Augen zu Boden legen. Und als das lange zurückgehaltene Gericht Gottes am Ende der Zeit über diese Welt kommt, dann sieht Johannes im letzten Buch der Bibel die gottesdienstliche Gemeinde und ihr Thema ist die göttliche Gerechtigkeit. Da heißt es, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Das heißt an anderer Stelle, der Herr ist gerecht, er liebt gerechte Taten. Wer rechtschaffen ist, der darf sein Auge schauen. Gott ist gerecht. Gott ist unbestechlich. Gott nimmt keine Schmiergelder an, auch keine frommen Schmiergelder. Vom Augenaufschlag oder viele Gebete und vieles andere mehr, wo Jesus meine Werkbringung von spricht. Gott ist nicht nur gerecht, sondern er liebt Gerechtigkeit. Herr, du bist gerecht und deine Entscheide sind richtig und gerecht. Psalm 119. Alle Gebote, die Gott gegeben hat, die sind gerecht. Es gibt kein einziges, was unfair und ungerecht wäre. Oder seine Gerechtigkeit hat für immer Bestand. Für immer Bestand. Gott ist nicht nur ein paar Tage gerecht. Und dann wieder einige Tage ungerecht. Das passiert bei uns schon mal so, oder? Ist bei Gott nicht drin. Gott bleibt berechenbar und kontinuierlich gerecht. Können wir kaum denken, oder? Die Entscheidungen, die Gott trifft, die sind gut und gerecht. Deshalb, und das sage ich mit großer Vorsicht, aber auch mit Überzeugung, deshalb glaube ich auch, dass wir sicher sein können, dass jede Entscheidung, die Gott im Blick auf uns trifft, dass sie gerecht ist. Wir würden es vielleicht nicht verstehen. Das glaube ich. Vielleicht erst im Nachhinein gehen. Vielleicht werden es in dieser Welt aber gar nicht aufgehört. Und wir werden es erstmal in der Ewigkeit erfahren. Aber ich bin von einem zutiefst überzeugt, dass keiner in Ewigkeit vor dem gerechten Gott treten kann und sagen, Gott, ich glaube, du hast bei mir eine ganze Menge Fehler gemacht. Du hast mich ungerecht behandelt. In seinem Wesen und in seinen Handlungen uns gegenüber und seinen Geboten und in der Geschichte hat Gott seine Gerechtigkeit immer wieder erwiesen. Und diese Gerechtigkeit Gottes, die hat auch die Kraft und das Potenzial, wirklich so eine Revolution der Gerechtigkeit in Gang zu setzen. Lasst uns mal ein bisschen träumen. Nicht, dass er einschläft jetzt, aber so ein bisschen mal träumen. Wie wäre es, wenn es in dieser Welt nur gerecht zugeht? Nur gerecht zu gehen. Wie wäre es, wenn Politiker eines Landes völlig gerecht und unparteiisch und abseits von ihrem eigenen Parteibuch regieren würden, entscheiden würden? Wie wäre es, wenn die Wirtschaft ohne Schmiergelder auskäme? Wie wäre das, wenn Vitamin B nicht mehr so eine wichtige Rolle spielen würde? Wie wäre es, wenn keine Frauen mehr ausgenutzt, vergewaltigt würden, Kinder nicht mehr geschändet würden, kein Auto geknackt würde, wie wäre das? Wie wäre es, wenn die Ungerechtigkeit so abnehmen würde, dass die Bildzeitung keinen Stoff mehr hätte und die Ausgaben müssten eingestellt werden, weil es nur positiv, weil es nur gerecht zugehen würde? Denkt man das mal für einen Moment. Wie wäre es, in einer Familie zu leben, in der es gerecht zugeht? Wie wäre es, zu einer Kirche oder Gemeinde zu gehören, in der Gerechtigkeit über allem steht, groß geschrieben wird und beispielsweise keine Bevorzugung irgendwie von Reichen oder Gebildeten stattfinden wird? Ich würde sagen, wenn wir das vorstellen, das muss furchtbar langweilig sein. Das muss furchtbar langweilig sein, ich weiß gar nicht mehr, worüber ich mich aufregen könnte und das meine Lieblingsbeschäftigung. Aufregen. Wettern über das, was nicht so stimmt und so weiter. Schauen Sie, so sind wir. Wir haben uns an manchen Stellen so mit der Ungerechtigkeit dieser Welt arrangiert, dass das uns nicht an die Nieren geht. Man kann sich fast an alles gewöhnen in dieser Welt. Und wir können uns kaum vorstellen, wie großartig es sein kann, in einer gerechten Welt zu leben. Ich hatte die Woche ein ganz menschliches Erlebnis, auch ein Pastor muss das mal haben. Ich musste etwas ganz Schlimmes tun. Ich musste für meine Enkel, musste ich ein erkranktes Kaninchen zum Arzt, zum Einschläfern bringen und musste das auf dem Arm haben. Ich soll streicheln bis zum letzten Augenblick. Die waren schon in Urlaub gefahren. Was macht man nicht alles für die Enkel, oder? Das hat mich mehr mitgenommen, als ich gedacht habe. Und dann denkst du auch über den Tod nach. Und dann habe ich mich mit einer Frau, wir haben beide geweint. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie das ist, wenn Gott auch den Tod besiegt hat. Wenn alles gerecht, alles vollkommen verläuft. Auch das vorbei. Der Herr ist frei. Ich habe mich auch schon an vieles so gewöhnt. Und ich sage, habe ich mit irgendjemandem Gespräch. Ich habe über den Tod geredet, so als wenn das die natürlichste Sache der Welt ist. Und ja, und allemal und wie sagen. Die Bibel sieht das ganz anders. Tod ist Unnatur. Da gewöhne ich mich nie dran. Das ist Unnatur. Genauso wie Ungerechtigkeit. Nicht natürlich. Und Gott hat uns ja auch so einen Gerechtigkeitssinn eingepflanzt. Und ich hoffe, der ist noch nicht abgestumpft. Ich hoffe, wir können uns noch aufregen und sind erschüttert, wenn Schüler mit einem Gewehr in der Schule rumballern. Wir sind entsetzt, wenn Ehepaare einander misshandeln oder Eltern ihre Kinder missbrauchen. Und das graut uns manchmal, wie alt und schwach und krank an den Rand der Gesellschaft geschoben werden. Ich hoffe, das geht uns noch an die Nieren und wir gewöhnen uns nicht daran. Da wendet sich nämlich dieser uns von Gott eingebaute Gerechtigkeitsmaßstab. Können wir uns wenigstens ein klein bisschen vorstellen, wie das dem gerechten Gott an die Nieren geht. Wie das dem gerechten Gott an die Nieren geht, was so alles passiert. Wie leidenschaftsvoll er ist und wir darunter leiden. Gott will Gerechtigkeit. Und mit Gottes Geboten, da will er eine lebenswerte Gesellschaft schaffen und einen Charakter prägen, den jeder gerne haben will. Gott möchte so eine Revolution der Gerechtigkeit in Gang setzen. Auf eine ganz andere Weise, als Menschen sich das vielleicht erträumen. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Gott macht gerecht. Gott, erstens, Gott ist gerecht. Zweitens, Gott macht gerecht. Anselm von Canterbury, kein Bundesligaspieler, war ein Theologe, der gelebt hat, der hat einmal den Satz gesagt, wie schonst du die Bösen, wenn du ganz gerecht und höchst gerecht bist? Gott, das kannst du doch nicht machen. Du musst ja die Strafe am Fuß folgen. Habe ich schon oft gesagt. Ja, das kann nicht sein. Hammerwurst. Oder der hier, der sagt, wie kann ein ungerechter Mensch von einem gerechten Gott je akzeptiert werden? Da liegt das Problem, sehen wir das Problem? Ein gerechter Gott auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein ungerecht handelnder und lebender Mensch. Das passt nicht zusammen. Und hier, dieser große Mann, der hat das wirklich durchbuchstabiert. Der hat sich das nicht leicht gemacht an der Stelle. Und um dieses Problem, das ist ein Problem, wie der gerechte Gott einen ungerechten Menschen überhaupt akzeptieren kann. Um dieses Problem zu lösen, hat Gott einen einzigartigen Plan in seinem Herzen gefasst und durchgeführt. Er hat seine Gerechtigkeit eben nicht ein paar Nummern kleiner gemacht. Oder vielleicht sogar ganz außer Kraft gesetzt. Ach, sind alle so passable Typen, sind nett, durch die beide Augen zugemacht. Nein, das wird nicht klar. Hat Gott nicht, kann Gott auch nicht. Sondern Gott geht einen ganz anderen Weg und der begeistert mich. Gott hat in Christus selbst gehandelt und die Menschen mit sich versöhnt, indem er ihnen ihre Sünden und Verfehlungen und Ungerechtigkeiten vergab. Denn, jetzt kommt die Begründung, denn Gott hat Jesus Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle, an meiner Stelle, als Sünder verurteilt, den einzig Gerechten für uns Ungerechte, damit wir durch ihn, durch den Christus vor Gott gerecht werden. Das ist diese christliche Erlösungsbotschaft, diese Versöhnungsbotschaft. Ich weiß, dass eine ganze Menge heutzutage mit Problemen haben. Aber es ist andererseits eine ungemein großartige und wertvolle, tröstliche und gewissmachende Botschaft. Millionen von Menschen haben durch dieses Wort und durch dieses geistliche Geschehen, was hier besorgt wird, eine Verwandlung erfahren. Auch vom Negativen, von der Ungerechtigkeit zur Gerechtigkeit. Hier am Kreuz geschieht das Einzigartige. Der gerechte Gott macht den Menschen gerecht, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Der gerechte Gott macht den ungerechten Menschen gerecht, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Das war ja die große Entdeckung Luthers. Das war die große Entdeckung Luthers. Und eines meiner Lieblingsverse steht dann auch im Korintherbrief, im Römerbrief, darf ich mal so sagen, ich habe es mal so ganz persönlich zugespitzt, wer ehrlicherweise zugibt, dass es mit seiner eigenen menschlichen Gerechtigkeit und seinen guten Werken nicht gut bestellt ist, aber sein Vertrauen auf Gott setzt, der durch Christus die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit bei Gott angerechnet. Das ist der Römerbrief. Ich habe meiner Frau gesagt, wenn ich im Sterbebett liege, das muss ich mir vorlesen. Römerbrief pur, das brauche ich. Das ist ein klares Wort, was, wo ich nicht im Mittelpunkt stehe, sondern wo Gott in seinem Christus und seinem Handeln in Christus mir zu gut im Mittelpunkt steht. Und darauf will ich mich verlassen. Das ist die von Gott geschenkte, man nennt sie auch die fremde Gerechtigkeit. Nicht die eigene Gerechtigkeit, die ich erwerben möchte, vielleicht durch viele fromme Taten und so weiter, das werde ich nicht schaffen. Und da komme ich nie an den Maßstab, der Gott gereicht. Niemals. Sondern, dass ich mir das Geschenk, was Gott in Christus macht, dass ich das mit offenen Händen demütig annehme. So werde ich gerecht, mit dieser fremden Gerechtigkeit, mit der Gerechtigkeit des Christus, des Gottessohns. Damit werde ich vor Gott bestehen, so heißt es in einem Kinderlied, wenn ich zum Himmel wieder eingehe. Damit. Neben die anderen. Das ist die fremde Gerechtigkeit. Und denke mir, da geht es ja nicht nur um einen Bucheintrag in Gottes Kalender, sondern es geht letztlich darum, dass wir wieder in eine Beziehung zu diesem Gott kommen können. Dass wir Vater sein können. Dass alles gut ist. Nun werden manche sagen, was soll das ganze Theologische? Es geht doch darum, wie Menschen gerecht handeln sollen, wie die Welt gerechter wird. Genau. Genau. William Kilpatrick, ein Professor am Boston College, der vertritt in einem Buch über den richtigen und falschen Weg die These, dass die westliche Welt circa 18 Jahrhunderte immer nach oben geschaut hat. Sich immer an Gott ausgerichtet hat. Und dass Gott der entscheidende Faktor für Leben und Moral gewesen sei, auch für das menschliche Miteinander. Immer nach Gott ausgerichtet. Da muss er hin. Und dann sagt er, etwa Mitte des 18. Jahrhunderts wurde das anders. Es entstanden verschiedene alternative Theorien. Da war einmal der Philosoph Immanuel Kant. Der sagte sinngemäß, um zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, dann müssen wir nicht mal nach oben schauen. Da brauchen wir Gott nicht. Schau doch auf deinen Verstand. Wir sind selbst vernunftbegabt, müssen nur unseren gesunden Menschenverstand einsetzen und dann sind die Dinge klar. Dann kam als nächster Jacques Rousseau und er sagte, schau auf dein Herz. Und er glaubte, dass der Mensch von Natur gut ist. Die unrechten Seiten des Umblätter vom automatischen guten Bock und so weiter. Und dass er besser werden könne, wenn er der Stimme seines Herzens folgen würde. Und dann kam Nietzsche. Und er sagte so, immer verkürzt, kurz dargestellt, schau auf deinen Willen. Was dein Willen? Sei stark. Übernimm die Kontrolle über dein Leben. Entscheide dich, was du tun willst. Und dann kannst du es auch tun. Du wirst es schaffen. Dein Wille ist entscheidend. Nur, liebe Freunde, alle drei Vertreter der Epoche der Aufklärung, die haben die Welt nicht gerecht gemacht. Und das macht dann dieser Professor Kilpatrick deutlich, indem er das mal auflöst, durch viele Statistiken unterstreicht, dass die Ungerechtigkeit eben nicht durch unser Vermögen abgenommen hat. Und ich denke, wer sehr offen die Nachrichten liest und die Zeitung studiert, ich tue das jeden Tag, der wird wissen, da hat sich bis zum heutigen Tag nichts dran geändert. Nichts dran geändert. Neben vielen Positiven, was wir tun können und was gehört zu den Miesmachern. Aber einen sauberen Blick an der Stelle wirklich zu haben. Gott geht einen ganz anderen Weg. Nicht, dass er sagt, du hast einen Verstand, denk mal richtig, merkst die Fehler aus und du hast ein Herz. Folge doch deiner Stimme, das ist gut. Oder streng dich ein bisschen an, was deinen Willen Gott geht einen anderen Weg. Das ist der Weg des Evangeliums. Es ist erschienen, die rettende und heilsame und heilmachende Gnade Gottes. Sie will uns befähigen und erziehen, Negatives von unserem alten Lebensstil abzulegen und in dieser Welt gerechter zu leben. Es fängt alles bei Gott an. Und ich muss wirklich sagen, das hätte ich nicht geglaubt, dass das Wort Gnade in meinem Leben nochmal einen solchen Stellenwert
hat. So als junger Kerl, da denkst du auch, Mensch, die Welt, die biege ich jetzt mal und das packe ich alles und so weiter.
Und dann lernt sie das Leben so ein bisschen kennen, lernt sich selber auch mal nicht. So geht's. Und dann merkst du auch an mancher Stelle, ich bin meist am 1. Januar oder 30. ist dann am 31. schon wieder vorbei, wie schwach der Mensch manchmal ist. Wie schwach der Mensch ist. Gottes Gnade in Christus ist das Entscheidende. Und sie bewirkt etwas in unserem Herzen. Und das aus dem Inneren, neu werden, etwas auch neu wird, dann nach außen. Dort, wo Menschen Jesus in ihr Leben aufnehmen und wo der Heilige Geist in ihr Leben hineinkommt, da beginnt etwas von innen nach außen zu wachsen. Und damit bin ich beim letzten Punkt. Gott ermöglicht Gerechtigkeit. Er will nicht nur, dass es in der Welt gerechter zugeht, dass Menschen gerechter werden, sondern er will Menschen befähigen, dass sie selbst an der Revolution der Gerechtigkeit teilnehmen. Ich wurde erinnert an einen jungen Mann, ich habe einen Vortrag in München gehalten, kam mit ihm ins Gespräch über den Glauben, privat werden und wir haben lange diskutiert, es wurde zu lange, ich musste wieder nach Garmisch zu meiner Familie und er sagte, darf ich Sie in Garmisch besuchen? Das ist doch kein Problem. 90 Kilometer und sie sind da. Und dann kam er eines Tages wieder und hat ein gutes Gespräch und auf einmal sagt er, ich habe eine Freundin. Wir kamen nicht weiter im Gespräch. Irgendwo habe ich gedacht, irgendwo ist da eine Blockade. Ich komme einfach nicht weiter mit allen Argumenten. Und auf einmal sagt er so ganz unvermittelt, ich habe eine Freundin. Oh, das war wunderbar, freut mich für Sie, herzlichen Glückwunsch. Ja, sagt er, aber ich bin auch mit einer anderen verlobt. Oh, das war natürlich was anderes. Und dann habe ich ihm das gesagt, ich will Ihnen eins sagen, jetzt wird mir klar, warum Sie nicht zum Glauben kommen können. Sie kommen nicht zum Glauben. wenn sie nicht bereit sind, diese Ungerechtigkeit zu lassen, diese Sünde zu lassen, dass sie ihre Verlobte hintergehen. Sie kommen nicht zum Glauben. Sie kommen nicht durch. Sie können das nicht fassen. Und bleibt nur hier stehen, aber geht sie da rein. Ich hätte aber noch eine Trauer zu mich. Das war nicht möglich. Ich kann sowieso nie einen Menschen reden. Es war nicht möglich. Er wollte beides. Beides festhalten. Und wir mussten unser Gespräch beenden und er fuhr so wieder zurück nach München. Ich weiß nicht, was das ist. Aber ich vergesse. Ihr Lieben, Paulus schreibt den Römerbrief, schon sind wir wieder beim Römerbrief. Gott sei Dank. Früher wart ihr Sklaven der Sünde. Aber nun seid ihr vom Dienst der Sünde befreit und steht nun im Dienst des Guten der Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob da jeder ein Ja zu finden will, von dem, was Paulus hier sagt. Früher wart ihr Sklaven im Dienst der Sünde. Ich kenne immer wieder Menschen, die sagen, ich bin herrlich frei. Ich tue und lasse, was ich will. Und wenn man sie näher kennt, dann merkt man, hier und da ist man echt gebunden. Hängt man echt fest, der eine am Geld, der andere an der Haft, an der Ehre oder was auch immer. Oder an dunklen Dingen. Die Bibel ist unwahrscheinlich nüchtern. Und sie sagt, niemand ist neutral. Total frei. Irgendwo bin ich festgemacht. Entweder an Gott oder am Gegengott. An der Macht der Sünde. Kann ich mir gar nicht aussuchen. Das ist wie ein zweiter Anzug. Manchmal merkt man das gar nicht mehr. Dass man Dinge tut, die man eigentlich gar nicht tun will. Kennen wir das? Ich kenne das. Leider. Gott sei Dank, da hat sich was Entscheidendes verändert, sagt Paulus hier. Und er verwendet hier das geläufige Bild, um eine Wahrheit so leicht wie möglich zu illustrieren. Jeder Mensch ist abhängig. Jeder Mensch ist abhängig. Das muss man einmal auch in stillen Stunden des Lebens leiden. Mein Tennispartner, der ist jetzt 4 Tage mit Geschäftskollegen im Kloster gefahren. Und er sagt, mir ist es so ein Anliegen, er selbst ist Christ, mir ist es so ein Anliegen, dass meine Kollegen und Freunde, dass sie irgendwie mal, darf ich mal so sagen, auch mal ein bisschen in sich gehen. Ich habe ja mit Literatur versorgt, für alle Fälle. Jetzt bin ich gespannt, ich bete da. Dass dieses Wochenende, auch das Wochenende mal des Schweigens, sich selber mal auszuhalten, mal in sich hineinzuschauen, dass das diese 4, die auch hohe Positionen haben, dass das ihnen irgendwie dienlich ist. Das muss man erst mal merken, dass man so frei gar nicht ist, wie man denkt, sondern dass man da festhält an manchen Dingen. Dass Christus, dieser große Befreier da ist, der hier etwas durchschneiden will, dass ich gelöst werde, er will mich lösen, auch von ungerechten Dingen. Macht euch nicht vor, von Natur aus tendiert der Mensch der Ungerechtigkeit. Zur Ungerechtigkeit. Nach diesem großartigen Vers im Johannesevangelium, den jeder Christ kennt, so sehr hat Gott die Welt geliebt und so weiter, da stehen ein paar Verse, die werden meist übersehen. Da heißt es, dass Menschen die Liebe zur Finsternis, die bei ihnen größer ist als die Liebe zur Wahrheit. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gesagt, glaube ich nicht, was da steht. Sie kommen nicht zu Jesus, bei dem Beispiel von einem jungen Mann, sie kommen nicht zu Jesus, weil sie ganz bewusst in der Ungerechtigkeit bleiben wollen. Wo wird das an? Johannes 3, 17 bis 21. Aber eins müssen wir noch mal sehen, Autofahrer und vielleicht noch beim Schnee hier, bei uns gibt es ja nicht den Schnee. Demnächst müssen wir nach Bayern fahren und irgendwo müssen wir mal gucken, wie der Schnee aussieht. Ich kann das zeigen. Wenn du mal in so eingefahrene Gleisen stehst, im Auto, eingefahrene Gleisen, da kannst du versuchen, dein Gegenzug steuern, wie du willst, und du kommst aus den eingefahrenen Gleisen nicht raus. Kennen wir das aus unserem Leben? Wir möchten raus. Aber wir kommen so schlecht da raus. Da gibt es so viel Änderungswillen bei Menschen. Und ich glaube, dass der Wunsch ehrlich ist. Aber man schafft es nicht. Man möchte nicht mehr so egoistisch, nicht mehr so vergnügungssüchtig, nicht mehr so machthungrig, materialistisch sein und so weiter. und merkt, ich tappe immer wieder neu rein. Ohne Christus haben wir keine Chance. Das liegt in der menschlichen Natur. Ich denke hier an einen Mann, den ich als letzter, glaube ich, noch lebend gesehen habe, der vorher durch einen Autounfall in der Nähe da oben von Marburg ums Leben kam, auf einen Lastwagen aufgefahren hat. Ein Mann, der wirklich ein Verbrecher war, 13 Jahre im Gefängnis gelebt hat. Der hatte wirklich eine Laufbahn im Negativen. Da hatte ich hier die Philosophen gelesen, die ich eben zitiert habe. Und er sagt, das war so hoffnungslos für mich. Ich kam da nicht dran. Ich konnte das nicht für mein Leben irgendwie habhaft machen. Da hat sich die Kurse angeschaut. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Und dann hat er einen Menschen da im Gefängnis kennengelernt, der hat ihm die Bibel gelesen. Und dann hat er gelesen, wie ein Weltmeister, die Bibel gelesen. Und hat das aufgesogen. Das Evangelium aufgesogen wie ein trockener Schwamm. Der Begriff immer mehr das Wort Gnade in Christus. Ich muss kein hoffnungsloser Fall sein. Das ist der Gott, der auch mit mir noch fertig wird. Und der auch mich aus meinen eingefahrenen Gleisen herausholen kann. Und er kam zum Glauben an Jesus Christus. Und nahm einen Stuhl und stellte sich auf die Reeperbahn. Ich denke auch an hier, wenn das falsch weiß man, dass Reeperbahn nicht in Berlin, sondern in Hamburg ist. Und hat das Evangelium von Christus geprägt. Mit dem haben wir als junge Leute den letzten Einsatz seines Lebens gemacht. Also unheimlich berührt, dass er zwei Stunden später tot war. Unbegreiflich. Ihr Lieben, da können wir weitermachen. Wie Gott Menschen rausholt sich Christus. Wie seine Gnade wirklich erneuert. Wie sie heilt. Und wie sie uns Menschen weglockt, heraushebt aus diesen Gleisen, Zug um Zug. Paulus, ihr seid vom Dienst der Sünde befreit und ihr steht nun im Dienst des Guten. Römer 6. Toll. Jesus ist der, der uns befreien kann von dieser unguten Macht. Und der durch seinen Geist so einen neuen Antriebsmotor in unserem Leben gibt. Und wo seine Liebe uns infiziert. Da passiert Neues. Wir müssen also doch nach Gott blicken, nach oben blicken. Dass er uns erreichen kann, dass Jesus uns lösen kann und dass wir dann auch die Schule der Gerechtigkeit besuchen. Schule der Gerechtigkeit besuchen. Ich darf nur ein Beispiel machen. Ich sage etwas ganz Neues heute Morgen. Das kann man nicht wissen. Das ist auch ein Pastor und fehlerhafter Mensch ist. Ein fehlerhafter Mensch und ich darf heute Kostprobe geben, indem ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen schaue, der Blaue. Es passiert schon einmal, dass ich früh morgens mit dem falschen Bein auf dem Bett schlage. Das passiert, was nur passiert. Vielleicht, weil ich mit meinem falschen Bein ins Bett gestiegen bin, kann das. Und dass ich dann am Frühstückstisch sitze und dann bin ich auf einmal sehr einsilbig. Sagt meine Frau. Und ich gebe sehr kurze Antworten, sagt meine Frau. Und ich meckere so vor mich hin und grummel in den Bart, sagt meine Frau. Und bis ihr dann manchmal der Kragen wird und sagt, was ist mit dir los eigentlich? Was ist mit dir los? Am besten ist, du bist für dich und gehst in deine Kiste. Kiste ist schon. Ist nicht irgendwie so eine Art Hundekampfchen, sondern Kiste heißt, geh in dein Büro. Da gehe ich ins Büro. Ich muss mich erstmal besetzen. In mein Büro. So in mich gehen. Und dann wird mir auf einmal bewusst, Mensch, du bist doch wirklich heute Morgen komischer. Du bist doch heute wirklich ein schwerer Gelegte deiner Angehörigen. Du kannst schon nerven und aufregen. Du bist ein Tumult für andere. Dann fängt man vielleicht erstmal an zu handeln und sagt, oh Herr, lass schnell Abend werden. Sonst musst du viele Heilungen vollbringen, wie bei Petrus damals, mit all dem, was ich heute hier kaputt mache. Aber irgendwo setzt sich auch das andere durch.
Herr, du siehst mich jetzt, wie ich jetzt brauche. Ich will es eigentlich gar nicht. Ich möchte nett sein, vor allem zu den Menschen, die ich am meisten liebe, auf jeden Fall klar. Und ich möchte dich herzlich bitten, dass du mich jetzt hier rausholst. Aus diesem Loch. Hat ja meist irgendwelche Ursachen, vielleicht weiß ich nicht, woran die lagen und so weiter. Und dann merke ich, schaue ich auch in meine Bibel hinein. Und dann merke ich, wie sich bei mir etwas löst und sich etwas lockert. Und dass ich mich bei Christus erholen kann. Und dann gehe ich wieder runter. Und nimm meine Frau in den Arm, weiß nicht jemand. Und sag, du Schatz, lass das gut sein, lass auch nicht was machen. Tut mir leid. Vergib mir. Wie gesagt, habt ihr nichts mit zu tun, mit Pastoren an. Aber als Christ muss ich nicht unbedingt selber dagegen kämpfen, sondern da lebe ich mit Christus. Und Christus holt mich auch aus meinem Loch wieder raus. Das ist. Ich weiß nicht, ob dieses persönliche, dieses Beispiel euch persönlich hilft. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwo in eurer Situation, in euer Leben übertragen. Auch Christen fallen manchmal in alte, längst vergessene Verhaltensmuster zurück. Wenn wir wirklich keine geistlichen Gewohnheiten und Beziehungen pflegen, Jesus sagt mal, bleibt in mir. Das ist so wichtig. Ich möchte mal fast sagen, zugespitzt sagen, das ist das Einzige, wo Christen darauf achten sollten. Das kommt in Beziehung zu Jesus steht, dass die Nähe steht. Das ist ganz entscheidend. Und dann bringt ihr viele Früchte der Gerechtigkeit. Das macht der in euch wohnende Christus. Und eine Frucht, die ist nicht automatisch da, sondern das merken wir, demnächst kommt eine Blüte und so weiter und dann geht das vorwärts, bis der Apfel mal irgendwann im September dann reif hängt. Dann werdet ihr viele Früchte der Gerechtigkeit bringen. Einfach toll. Darf ich mal anders sagen? Werde, was du bist. Und verwirkliche, was du durch mich kannst. Werde, was du bist. Christus wohnt in dir. Und dann hat Paulus seinen Freund Timotheus, einen ganz jungen Kerl, 20 Jahre alt, 25 höchstens, ermuntert. Und er sagt ihm mal, jage der Gerechtigkeit nach. Jetzt kannst du es nicht glauben. Jage ihr nach, hab das drauf. Oder er sagt, denkt und strebt nach dem, was gerecht ist. Philipperbrief. Macht euch Gedanken, was gut und richtig ist. Oder wer sich zum Herrn bekennt oder sich Christ nennt, der muss aufhören, Unrecht zu tun. Das ist so wichtig, dass wir uns nicht daran gewöhnen. Weil Christus da ist, kann es auch anders werden. Und das kennen wir, was wir lange anschauen. Das prägt uns, oder? Was wir lange anschauen, das prägt uns. Und wenn wir lange Christus anschauen, dann prägt uns der Christus. Manchmal sogar ohne, dass wir es merken. Lass mich mit folgenden Gedanken abschließen. Ich weiß nicht, wie viel wir von unserem Leben schon hinter uns haben. Diese Woche hat mir jemand den umwundernden Satz gesagt, ich habe den Eindruck bei dir, bei dir beginnt jetzt der Dessert, hat er gesagt. Das hat er nicht gehört. Also Fußballer würden sagen, Verlängerung, Elfmeterschießen und so weiter. Ich fand den Ausdruck interessant, er sagt, du bist jetzt so viele Jahre alt geworden und so weiter. Jetzt beginnt bei dir der Dessert. Das ist auch schön, oder? Ich habe den Eindruck, dass viele von euch Dessert leben, wenn ich so reinschaue. Ist ja schön. Ist ja schön. Ja gut, ich kann damit gut umgehen, kein Problem. Vielleicht sagen manche Menschen, ich habe noch 60, 70 Jahre wohl. Niemand weiß es. Aber vielleicht, warum nicht heute einen neuen Anfang starten? Warum nicht in der Ehe heute neu starten? Ich will auch hier gerechter sein. Warum nicht heute, ab heute den Kindern mehr Zeit widmen, die ihnen zusteht? Warum in der Einstellung zum Beruf nicht mit Jesus neu anfangen? Warum nicht längst die fällige Entschuldigung endlich herausbringen, die Hand zur Versöhnung reichen?
warum das auf die lange Bank schieben? Warum nicht den Brief schreiben? Warum nicht meine Abneigung gegen einen Menschen zu Jesus bringen und ihn bitten, dass er mir über den geistigen Graben hilft? Ihr Lieben, eins, zwei, ich glaube, dass wir uns letztlich alle zutiefst nach Gerechtigkeit sind. Und darum lasst uns andere Menschen so gerecht behandeln, wie wir von ihnen behandelt werden möchten.
Die goldene Regel, die Jesus mal genannt.
So wie ich es gerne von anderen haben möchte, so will ich werden, Herr dazu hilft mir. Und das ist das letzte Wort. Die Augen des Herrn stehen auf, sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Und Gott segnet die Gerechten. Menschen, die aus seiner Gnade heraus leben und die anderen Menschen in Gerechtigkeit begegnen. Gott segne dieses Wort an uns alle. Amen.
Ja, herzlichen Dank, lieber Fritz Weidemann, für deine offenen und aufmunternden Worte, die Gott dir aufs Herz gelegt hat und die uns heute Morgen weitergeben.